Also wenn da irgendein rosa Elefant im Raum stehen bleibt, das trägt man durch das ganze Projekt mit.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projektmanagement im Glas. Heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Schmankerl im Bereich Projektmanagement für Sie. Und zwar Projekte in einer Behörde. Ganz konkret in der Behörde für Wirtschaft und Innovation in Hamburg. Die Behörde für Wirtschaft und Innovation in Hamburg fördert die wirtschaftliche Entwicklung und Innovationskraft der Stadt durch verschiedene Projekte. Ein Beispiel ist die Startup Factory, auf die wir später nochmal konkret eingehen. Dabei steht das BWI wie viele Unternehmen vor der Herausforderung, wie die Anwendung geeigneter Projektmanagementmethoden oder auch die effiziente Nutzung von Ressourcen. Wie Projekte in der BWI genau ablaufen und welche Herausforderungen es hier gibt, bespreche ich heute mit meinem Gast, dem Leiter des Amtes Hafen und Innovation, Lutz M. Birke. Hallo Herr Birke, moin.
Moin Herr Dürk, schön, dass wir uns wieder hören.
Ja, schön, dass Sie dabei sind und uns heute Einblicke in Ihre Arbeit geben. Herr Birke, ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen Sie noch nicht und sind aber sicher schon sehr gespannt, Sie kennenzulernen. Deswegen sagen Sie doch gerne ein paar Sätze zu sich, was Sie gemacht haben, bevor Sie in die Rolle heute gekommen sind.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, Herr Dirk, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Ihnen über das Thema Projekte und Projektmanagement zu sprechen, was für uns hier in der Wirtschaftsbehörde in Hamburg ein sehr, sehr spannendes ist. Die Aufgabe, die ich aktuell begleite in der Amtsleitung, habe ich jetzt seit fast 6 Jahren inne, also seit 1. März 2019 bin ich in diese Funktion gekommen. Davor war ich fast 9 Jahre in der Hamburg Port Authority tätig, in unterschiedlichen Rollen und auch auf Führungsebenen. Zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung und für das Vermietungs- und Räderkundengeschäft im Hamburger Hafen verantwortlich. Von Hause aus bin ich Kaufmann. Also ich habe mal an der Helmut-Schmidt-Universität BWL studiert, Controlling Marketing vertieft, war also auch etwas länger bei der Bundeswehr, 14 Jahre insgesamt im Laufbahn der Offiziere und ja, bin seit 2005 aus der Bundeswehr heraus und über die verschiedenen Stationen bis jetzt heute hier in die Amtsleitung in der Wirtschaftsbehörde gekommen.
Sehr schön, ja. Ja, da haben wir uns auch kennengelernt damals, ne, bei der HPA-Zeit und sind seitdem in Kontakt. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute, bin froh, dass wir mal sprechen können und ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich würde vorschlagen, wir starten einfach ins Thema und steigen ein am besten. Wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Ich denke, viele wissen das nicht und lassen Sie uns mal darüber sprechen, was das BWI eigentlich ist und welche Schwerpunkte da konkret auch bei Ihnen im Amt liegen.
Ja, sehr gerne. Also die BWI ist die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Sie hatten es in der Anmoderation schon gesagt. Das ist im Prinzip vergleichbar mit einem Flächenbundesland. Hamburg ist ja ein Stadtstaat, einer der 16 Bundesländer in Deutschland. Es ist ein Landesministerium. Fragen Sie mich nicht, warum die Hamburger das Behörde nennen. Ich hätte es Ministerium genannt, dann wüsste jeder sofort, was gemeint ist. Und Behörde ist auch ein echt schwieriges Wort, wie ich finde. Weil wir uns halt eher als Landesministerium, das konzeptionell strategisch arbeitet, auch sehen. Und in dieser Wirtschaftsbehörde hier in Hamburg leite ich eines von 2 Fachämtern, Hafen Innovation. Das bedeutet, ich habe insgesamt 3 Abteilungen. Die eine kümmert sich um Hafenschifffahrt Logistik, also der Hafen, den habe ich auch weiter im Portfolio. Hier die strategische Ausrichtung, aber auch Logistik, Schifffahrt, alles, was mit dem Schifffahrts- und Logistikstandard zu tun hat. Wir haben dann in einer 2. Abteilung Innovation und Wirtschaftscluster. Das bedeutet, dass wir aus dieser Abteilung heraus uns mit der Hamburger Wirtschaftsclusterpolitik beschäftigen, aber auch mit der Innovationspolitik. Gemeinsam mit der Wissenschaftsbehörde hier in Hamburg und aber hier in der Abteilung auch die ganze industriepolitische Betreuung, also die Branchenbetreuung und Industriepolitik gepaart, aber auch mit der umweltbezogenen Wirtschaftspolitik, das heißt die aktuellen Fragen zum Thema Energiepreise, Energieversorgung, Energiesicherheit spielen eine klare Rolle und auch die Frage, wie kriegen wir die Industrie perspektivisch dekarbonisiert. Der Hamburger Hafen ist ja nicht nur ein riesengroßer Hafenumschlagplatz, sondern auch eines der größten zusammenhängenden Industriegebiete im nördlichen Europa. Wir haben für Grundstoffindustrie, die wir dekarbonisieren müssen. Also hier haben wir auch eine Reihe an Aufgaben. Und in dieser Abteilung ist auch die strategische Entwicklung und der Aufbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, also auch ein kleiner Gemischtwarenladen. In der dritten Abteilung.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein ziemlich breites Portfolio, ja, aber ja, macht es, also, glaube ich, auch spannend, ne?
Definitiv. Eine Abteilung fehlt ja noch, also wird noch weiter. Da haben wir neben den Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik auch die Steuerung der Finanzierungshilfen. In dem Team haben wir über die Corona-Zeit die ganzen Unterstützungs- und Hilfsleistungen in Richtung Unternehmen organisiert und mit abgewickelt. Das hat für uns die Investitions- und Förderbank in Hamburg gemacht, aber das Geld wurde eben durch dieses Referat geroutet. Und als weiteres und damit auch abschließend die Mittelstand- und Existenzgründung, das heißt hier die kompletten kleinen, mittleren Unternehmen, aber auch die Handwerksbetriebe und die Verantwortung für das Startup-Ökosystem. Also tatsächlich, so wie Sie sagen, ein sehr, sehr breites Spektrum, was ich Gott sei Dank nicht alleine bearbeiten muss, sondern mit meinen vielen fleißigen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind komplett im Amt, im gesamten Team, knapp 100 Personen.
Wow. Ja, wie gesagt, hört sich extrem interessant an, vielschichtig an, ne? Ich meine, wir sind ja immer noch auch in einem politischen Umfeld. Gleichzeitig haben Sie Zugang zu innovativen Ansätzen. Sie haben Zugang zu Startups, was natürlich die nächste Frage einfach schon anspielt, ne? Also was ist ein Projekt bei Ihnen, ne? Und was versteht man darunter? Und ich meine, ich kenne wahrscheinlich die Antwort schon, ne? Ich meine, das typische Projekt gibt es wahrscheinlich nicht. Aber fangen wir vielleicht mal nach dem anderen an. Was ist bei Ihnen ein Projekt?
Genau, die klare Antwort ist, das typische Projekt gibt es bei uns nicht, wie Sie es schon sagten. Also es ist, ich möchte es mal in zwei Bereiche teilen. Einmal tatsächlich ein Projekt, was wir selber aufsetzen, bei mir im Team, auch als Beispiel die Erarbeitung der Innovationsstrategie für die Metropolregion Hamburg oder auch die Social Entrepreneurship Strategie, also konzeptionell die Entwicklung von Strategien als rahmengebende Papiere für die Entwicklung am Ende des Wirtschafts- oder auch Innovationsstandortes. Das heißt, hier liegt alles in unserer Hand. Und daneben auch Projekte, wo wir eher die mittelgebende Seite sind, also die Ressourcenstellende, aber das Projekt wird durch Dritte durchgeführt. Kann man jetzt als Beispiel die Kühlbrandbrücke nehmen, also Infrastrukturmaßnahmen, die jetzt durch die Hamburg Port Authority dann auch entwickelt und errichtet werden, umgesetzt werden, wo wir halt sicherstellen müssen, dass die Ressourcen dann auch entsprechend bereitgestellt werden können, hauptsächlich die finanziellen Mittel zum richtigen Zeitpunkt. Wo wir aber am Ende auch ganz klar mit für den politischen Erfolg oder Misserfolg im Zweifel stehen.
Ja, das heißt, Sie haben quasi in dem ersten beschriebenen Bereich Projekte, die Sie selbst entwickeln, die Anforderungen aufschreiben, dann auch besetzen, durchführen, managen und auch fürs Ergebnis komplett eigenverantwortlich sind und auch einen Ergebnistyp erzielen müssen. Ich denke, das wird in dem Fall wahrscheinlich eine Art Beschlussvorlage sein, vielleicht eine Zustimmung, ja. Und auf der anderen Seite haben Sie Projekte, die Sie ja nur mittelbar beeinflussen können, ne?
Korrekt, genau. Wo wir mit dabei sind in Steuerungsrunden oder Gruppen, aber die eigentliche Realisierungsträgerschaft liegt dann eben in anderen Händen, nicht in unseren.
Verstehe. Und ja, ich meine, gerade die Kühlbrandbrücke ist natürlich, ich glaube, da kommt keiner dran vorbei, die nicht schon mal gehört zu haben. Und ist natürlich ein sehr prominentes Projekt und Beispiel, wo jeder bestimmt was dazu zu sagen hat, ne?
Absolut, da gebe ich Ihnen recht. Genau, und da haben Sie neben der politischen Komponente natürlich auch noch die zivile Komponente, die gesellschaftliche Komponente, wo natürlich unterschiedlichste Interessen eine Rolle spielen, wir am Ende aber gewährleisten müssen, dass wir mit dem eigentlichen Projekt, nämlich eine gute Verkehrsanbindung und Überführung über den Kühlbrand herzurichten, am Ende und zwar schnell, in time, in budget erfolgreich sein müssen.
Verstehe. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück auf dieses Beispiel. Lassen Sie uns mal beim ersten Mal anfangen, eigene Projekte, ne? Sie hatten jetzt mal die Social Entrepreneurship Strategie als Beispiel genannt. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Art Portfolio zu Beginn eines Jahres, einer Legislatur, wo Sie sich verschiedene Themen rauspicken, die dann wirklich planen, Anforderungen erheben? Wie kommt so ein Projekt zustande? Wie wird es aufgesetzt, geplant und auch dann gemanagt?
Ja, es ist im Prinzip ausgehend aus dem Koalitionsvertrag und damit aus der Umsetzung, also dem Regierungsprogramm. Wenn Sie so wollen, haben Sie dann in unserem Fall einen Fünfjahresplan, weil die Legislatur eben 5 Jahre läuft, wo wir dann auch die entsprechenden Themen herausziehen und auch zeitlich umsetzen. Und so war es auch bei der, wenn ich jetzt mal auf die Innovationsstrategie, auch die Social Entrepreneurship Strategie ist das Gleiche, war eben Teil des Koalitionsvertrages und wir müssen dann die Ressourcen beibringen, entweder aus dem eigenen Budget durch Umschichtung frei machen oder wenn die Mittel eben nicht da sind und das ist auf der Ich bin ja, wenn Sie so wollen, kein klassisches Unternehmen, das eben mal zur Geschäftsführung geht und sagt, ich habe ein tolles Projekt, ich brauche jetzt die Ressourcen, bitte gib sie mir. Sondern wir müssen dann im Zweifel immer unser Parlament befassen über sogenannte Drucksachen. Denn die haushaltsgebende Gewalt ist das Parlament überall. Und wenn keine ausreichenden Mittel entweder im Budget sind oder mit der entsprechenden Zweckbestimmung im Budget sind, dann muss der Haushalt angepasst werden beziehungsweise weitere Mittel zugeführt werden, sodass wir dann auch diese Mittel verwenden können, um diese Projekte umzusetzen. Das ist dann die normale Tätigkeit, die wir machen, und so geschehen auch in diesen Fällen. Und wenn wir dann diese Ressourcen haben, dann geht es an die Projektplanung und dann auch an die Umsetzung.
Wenn Sie jetzt von Ressourcen sprechen, Herr Birke, das heißt, das sind wirklich eigene Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, sind da Dienstleister mit eingebunden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also das sind sowohl als auch. Also wir haben immer die Ressourcen, ähnlich wie in einem Unternehmen, die drei Dimensionen, Zeit, Geld, Personal, sodass wir dann auch in einem Projektplan gucken, bis wann wollen wir was erreichen, was brauchen wir dafür jetzt an eigenem Personal, aber auch an externen Dienstleistern. In der Regel ist es so, dass wir uns bei solchen strategischen oder bei solchen Projekten, wo wir Strategien entwickeln, immer extern begleiten lassen, um die ganzen Workshops dann auch und die Stakeholder-Beteiligung zu organisieren, zu analysieren vorweg, später dann auch mit uns gemeinsam an der Strategie zu schreiben. Und abgesehen davon muss ich gucken, habe ich die Ressourcen in meinem Team oder muss ich beispielsweise, das ist auch bei der öffentlichen Hand möglich, brauche ich temporär für das Projekt eine weitere Ressourcen im personellen Bereich, sodass ich dann eins oder zwei Stellen eben zusätzlich auch noch für diese Zeit mit anmelde und dann im Zweifel auch genehmigt bekomme.
Die dann eben für die Projektzeit befristet sind zum Beispiel, ne? Okay, ja. Also ich denke jetzt gerade drüber nach, also in den Projekten in der freien Wirtschaft ist es ja oft so, dass einer der wichtigsten oder sagen wir mal zwei wichtige Erfolgsfaktoren zum einen das Thema Anforderungen, Scoping sind von solchen Projekten, ne? Zum anderen das Thema Kommunikation und Stakeholder-Management hatten Sie eben schon mal gesagt.
Genau.
Stelle ich mir extrem anspruchsvoll vor bei Ihnen, ne? Wenn Sie diese Informationen ja im Koalitionsvertrag haben und sich natürlich die Welt weiterdreht und Sie haben ja eben beschrieben, Sie müssen dann ins Parlament, müssen quasi die Changes auch freigeben lassen, abholen. Ne? Wie sieht es in der Realität aus?
Ja, es ist, wie Sie auch schon vermutet haben, es ist wirklich ein sehr breites Feld. Also wenn man mal mit der Innovationsstrategie, ein anderes, weil ich vorhin sagte, dass wir für die Ladeinfrastruktur hier der Freilandstadt Hamburg für den Ausbau und den Betrieb verantwortlich sind. Wir hatten jetzt, das Projekt läuft in diesem Jahr aus, ein Projekt, das nannten wir Emission Green. Da ging es darum, die bestehende Ladeinfrastruktur, also Hardware von dem aktuellen Betreiber, das war der Netzbetreiber in Hamburg, zu wechseln auf ein neues Unternehmen, weil es gab eine gesetzliche Regelung, dass der Netzbetreiber darf kein, also der eigentliche Energienetzbetreiber darf kein Betreiber von Ladeinfrastruktur sein. Also muss ich mir das umhängen. Wir arbeiten in der öffentlichen Hand, zumindest in Hamburg, auch mit sogenannten Projekteinsetzungsverfügungen, wo wir tatsächlich sehr detailliert, je größer das Projekt, irgendwann ist es so groß, dann wird es auch durch die Finanzbehörde in unserem Fall zertifiziert, also dass man am Ende auch genau sagen kann, was ist Projektinhalt, Ausmaß, was sind die Ressourcen, die man braucht, wer ist Stakeholder, wer muss dabei sein, was ist nicht Projektinhalt, ganz, ganz wichtig, dass man auch weiß, was ist drin und was ist eben nicht drin. Und wir hatten in all diesen Projekten auch immer neben der eigentlichen umsetzenden Arbeitsgruppen, hatten wir immer auch sogenannte Steuerungsgruppen oder Kreise, Lenkungskreise, aber auch entweder Resonanzgruppen oder Beiräte. Wir haben natürlich einen Koalitionsvertrag auf der einen Seite, aber es gilt das Ressortprinzip. Das heißt, wir als Wirtschaftsbehörde sind jetzt zusammen, wenn wir bei Innovation bleiben, zusammen mit der Wissenschaftsbehörde aufgefordert worden, diese Innovationsstrategie zu schreiben. Aber es hat natürlich Auswirkungen auf viele andere Behörden auch. Umweltbehörde, Schulbehörde, Kulturbehörde und, die am Ende auch Stakeholder sind, die mitbeteiligt werden müssen. Und da ist es dann am Ende auch sinnvoll, diese Behörden sehr frühzeitig einzubinden und damit man am Ende auch ein Ergebnis hat, hinter dem alle stehen, weil wir haben jetzt im Kontext der regionalen Innovationsstrategie dann natürlich eine Senatsstrategie entwickelt, die durch die Stadt beschlossen werden muss. Wenn ich nochmal auf dieses Projekt Emission Green, also Ladeinfrastruktur, da geht es tatsächlich darum, dass man mit Stadtentwicklung zum Beispiel, also wie werden die Ladesäulen künftig auch im Straßenraum in Hamburg aufgebaut? Welche Farbe haben sie? Welche Größe haben sie? Das sind alles solche kleinen Dinge, die mit abgebildet werden müssen und innerhalb des Projektes auch mit abgebildet werden müssen, damit man dann am Ende einen Fahrplan hat, der in der Umsetzung es erleichtert. Wenn ich dann das anfange, die Leute mit reinzunehmen, dann wird es halt schwierig.
Ja, das kommt halt zurück wie ein Bumerang dann, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Beispiel, was Sie gerade beschrieben haben, da geht es auch um bauliche Maßnahmen, da geht es um Genehmigungen, ne? Da geht es um Verfahren, die wahrscheinlich Laufzeiten haben, die berücksichtigt werden müssen. Das heißt, die Anforderungen an so ein Projektmanagement hört sich doch schon relativ anspruchsvoll an, ne? Das macht man nicht so nebenbei mit irgendwie, ne?
Nee, definitiv. Also da brauchen Sie halt Leute, die zum einen die Zeit dafür haben, also die Sie freischaufeln müssen dafür.
Machen die das bei Ihnen Vollzeit, also hauptberuflich, oder machen die das, also in der Wirtschaft ist es so, da gibt es im schlechtesten Fall von so 20% Schnipseln, ne, bis hin zu irgendwie 100%, alles, was Sie sich vorstellen können, manchmal auch weniger als 20%, aber die Erfahrung zeigt natürlich, dass in der Regel das Thema Projektmanagement ab einer bestimmten Größe einfach ein Vollzeitjob ist, ne, und gerade die paar wenigen Kommunikationspunkte, die Sie jetzt angeteasert haben, ne, und auch in den Strukturen, in denen Sie unterwegs sind, hören sich für mich sehr anspruchsvoll an.
Definitiv. Und auch da kommt es immer drauf an. Also bei der regionalen Innovationsstrategie, das war tatsächlich so eine anteilige Stelle, die das mit begleitet hat, auch durch die externe Begleitung, die am Ende die Agentur tatsächlich die ganzen Workshops vorbereitet, durchgeführt hat, nachbereitet hat, also auch inhaltlich da sehr stark mit drin war. Da war eine steuernde Komponente, aber mindestens 50% der Stellenkapazität. Bei Emission Green war es tatsächlich so, da haben wir weitere Stellen bekommen, weil wir alles selber gesteuert haben. Also es hat ja neben der baulichen und der genehmigungsrechtlichen Komponente auch überhaupt eine rechtliche Komponente. Es musste erstmal der richtige Betreiber gefunden werden. Es musste dann eine Tochterfirma gegründet werden. Das hat dann diese Firma alles gemacht. Dann das Überleiten der bestehenden Infrastruktur in die neue Firma. Und heute begleiten wir, da bin ich auch Vorsitzender des Beirates, begleiten wir auch dieses neue Unternehmen, weil wir natürlich neben der Hardware auch strategisch mehr Ladeinfrastruktur ausbauen wollen, um eben auch angebotsfähig zu sein für die Elektromobilisten. Hier haben wir tatsächlich zeitlich begrenzt weitere Stellen bekommen. Und wenn das Projekt jetzt sukzessive abgeschlossen wird, also die eigentliche Umleitung und auch die strategische Entwicklung geschrieben ist, dann werden diese Stellen eben auch wegfallen. Und wenn diese Kollegen dann in andere Funktionen gehen, dann sind die Stellen auch wieder weg.
Das heißt aber da konkret, wenn wir jetzt mal den Lebenszyklus angucken, also sprechen Sie gerade vom Ende des Projektes, dann gehen Sie aus dem Projekt auch quasi raus, gibt es dann so eine Art Projektabschluss, Lessons Learned, und dann geht es quasi über in den operativen Betrieb, ne, zu dem Betreiber dann.
Das ist richtig, genau. So, und bei einer Innovationsstrategie so, die Kollegin, die das seinerzeit mit begleitet hat, die strategische Entwicklung ist jetzt auch die Hauptansprechkollegin für die Umsetzung, also sodass dann eben Schritt für Schritt umgesetzt wird. Bei dem Projekt Emission Green, also bei der Ladeinfrastruktur, ist es so, wir haben insgesamt 4 Stellen temporär erhalten, von denen wir jetzt auch durch die Strategieentwicklung und die weitere Umsetzung versuchen, 2 Stellen strukturell zu behalten und 2 Stellen werden dann eben wieder gestrichen werden. Weil wir festgestellt haben, durch diesen starken Ausbau, aber auch diese vielen Fragestellungen, die Sie eben nannten, auch die Erweiterung um das Thema Wirtschaftsverkehr, also mittlerer und schwerer Lkw, haben wir einfach eine strukturelle Aufgabe, die wir eben auch mit zusätzlichen Ressourcen belegen müssen.
Ja, sehr, sehr spannend, ja.
Ja, das ist eine ganz klare Kapazitätsbemessung, wie auch im Unternehmen.
Nee, finde ich super interessant, da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie mehr solcher Insights bekommen möchten, dann lassen Sie uns gerne ein Abonnement da und teilen Sie diese Episode mit Ihren Freunden. Vielen Dank. Herr Bierk, jetzt haben wir uns mal angeguckt und fand ich super spannend, wie es denn aussieht, wenn Sie Projekte in der eigenen Verantwortung haben und die auch selbst beeinflussen können im Rahmen der Möglichkeiten. Wir haben jetzt vorhin kurz ein Beispiel gestreift, wo die HPA mit drin ist, ja, wo das Budget vielleicht dann nur verwaltet wird. Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn ich ein Projekt steuere, was ich eigentlich gar nicht so richtig im Zugriff habe?
Ja, das ist eine riesen Herausforderung.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Gerade bei so einer Kölbrandbrücke zum Beispiel, das ist ja jetzt kein kleines Projektchen, ja. Und wie sieht es konkret aus?
Also auch da muss man tatsächlich zu Beginn gucken, wie mächtig ist das Projekt, und kann ich mit den Ressourcen, die ich habe, tatsächlich fahren oder brauche ich zusätzliche Ressourcen. Bei der Kölpernbrücke, das ist dann auch alles durch das Parlament in Hamburg, die hamburgische Bürgerschaft, so entsprechend beschlossen und genehmigt worden, haben wir auch 3 weitere Stellen erhalten, um hier ein kleines, ich will es mal Steuerungsteam nennen, die das auch bei mir im Amt angesiedelt ist, wo wir dann eben den Bedarfsträger der Hamburg Port Authority, die infrastrukturgebende Stelle im Hamburger Hafen sind, die wiederum haben für sich auch einen Realisierungsträger oder einen Vertrag mit einem Realisierungsträger, der dann alles planen lässt, bauen lässt und wir müssen es halt dadurch, dass wir die finanziellen Mittel geben, entsprechend mit begleiten, mit steuern und auch die politische Abstimmung mit herbeiführen. Also hier haben wir auch eine ganze Reihe an Steuerungskreisen, Lenkungskreisen. Wir haben uns auch noch jemand Externes mit dazugenommen, weil die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in dem Projekt sind, die können Verwaltung, die können auch Haushalt, was ja wichtig ist, aber niemand von denen kann ein Milliardenprojekt. Das muss man ja auch ehrlicherweise mal sagen. Also muss man auch hier sich die richtigen Leute, und wenn man sie jetzt nicht dauerhaft in die, das heißt zumindest für das Projekt, in die Finanzierung, ins Team holen will, dann kann man es auch über externe Verträge machen, dass man das Know-how einfach mal dabei hat von jemandem, der ingenieurseitig draufschauen kann und auch draufschauen kann, was ein solches Projekt in der Größenordnung überhaupt bedeutet.
Ja, also ich glaube, gerade diese Kombination stelle ich mir extrem anspruchsvoll vor, ne? Wenn Sie quasi das Budget haben, auch dann bestimmte Tranchen oder Lose freigeben müssen, ne? Brauchen Sie ja tatsächlich diese inhaltliche Komponente, die Ihnen auch sagt, jawohl, das ist aus Sicht der Fachlichkeit, ne? Der technischen Notwendigkeit ist einfach richtig und kann auch freigegeben werden, ne? Also von daher diese Kommunikations-Stakeholder-Aspekt, dieser inhaltliche Aspekt ist ja quasi wirklich nochmal anspruchsvoller als bei den eigenen Themen.
Definitiv. Und der Haushaltgeber, also der Gesetzgeber, verlangt es auch zu Recht, weil wir gehen am Ende auch mit Steuergeld um. Und da müssen wir schon sicher sein, dass es auch effizient und richtig verwendet wird. Da muss man dann eben auch sein eigenes Projektteam entsprechend nicht nur mit den Ressourcen, also FTE, sondern auch mit den Kompetenzen. Das ist absolut wichtig.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn solche Projekte mal besetzt werden, gestafft werden? Also ich kenne das so aus Unternehmen. Macht man sich vorher mal Gedanken, welche typischen Rollen und Skills und Kompetenzen brauche ich denn für dieses Projekt, was jetzt kommt? Dann gibt es einen Prozess, wo ich mal schaue, habe ich die im Unternehmen, habe ich die verfügbar? Wenn nein, kann ich vorhandene Kolleginnen und Kollegen qualifizieren oder muss ich vielleicht auch tatsächlich extern besetzen oder sogar extern einstellen? Wie läuft das bei Ihnen ab?
Gleiche Prozess. Also wenn Sie so wollen, ist der gleiche Prozess. Und was wir natürlich dann auch immer überlegen müssen, ist, wir haben ja bestimmte Grundskills in der öffentlichen Administration und bei Spezial- oder speziellen Projekten sind ja dann auch teilweise spezielle Kompetenzen notwendig. Und die Frage ist dann, ehrlicherweise, muss ich mir dann die generell ins Haus holen oder kann ich sie mir eben extern dazu holen auf Zeit? Und auch da werden dann die entsprechenden Entscheidungen vorbereitet. Und in dem Fall jetzt hier haben wir, wie gesagt, 3 eigene Stellen. Und was die Ingenieurseitige, auch die Größe des Projektes, also ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt also von der Projektstruktur her an sich nicht, aber von der Bedeutung auch politisch. Und auch das, was Sie ja zu Recht sagten, wir müssen am Ende auch dem Parlament gegenüber Rede und Antwort stehen und das Parlament muss auch sicher sein, dass wir, wenn die Unterlagen geprüft werden, dass wir genau wissen, was wir tun. Und da brauche ich ja jemanden an der Seite, der uns da eben auch fachlich, inhaltlich mit begleiten und beraten kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, super spannend, ja. Ich meine, wir hatten jetzt diese eigenen Projekte uns mal angeguckt. Wir haben jetzt hier diese, nennen Sie es mal, fremde Projekte, wo Sie nicht selbst komplett in der Zuständigkeit sind, sondern nur in Teilaspekten eingebunden sind, in Anführungszeichen. Und wir hatten in der Anmoderation vorhin das Thema Startup Factory. Habe ich kurz angeteasert. Das ist so, glaube ich, so ein Thema, was auch sehr, sehr wichtig ist für Hamburg. Vielleicht gehen wir da mal drauf ein. Es ist, glaube ich, ein Projekt, was in dieses zweite Töpfchen gehört, ne?
Richtig, genau. Es fußt darauf, dass das Bundeswirtschaftsministerium einen sogenannten Leuchtturmwettbewerb gestartet hat, um die Unternehmertum, die vielleicht die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer des Podcasts kennen aus München. Das ist die Transferorganisation der TUM, der Technischen Universität München, wo es darum geht, gründungsinteressierte Studierende und Forschende identifizieren und fit zu machen, ihr eigenes Unternehmen, ihr eigenes Startup zu gründen. Das bleibt so in der Nutshell. Und ich bin ja neben dem Innovationsökosystem auch für das Startup-Ökosystem verantwortlich ist und wir merken halt, dass die breite, auch sehr exzellente Wissens- und Forschungslandschaft in Hamburg doch sehr, sehr unterschiedlich unterwegs ist bei dem Thema Transfer. Und haben seinerzeit, das ist jetzt 2 Jahre her, als dieser Wettbewerb bekannt gegeben wurde, announced wurde, gesagt, das ist jetzt die Chance, um wirklich mal richtig Drive reinzubekommen und Hamburg auch auf einen guten Weg zu bringen, und zwar die Hochschulen, die Forschungseinrichtungen, die Universitäten jetzt noch stärker in den Bereich Transfer zu werden im Vergleich zu München. Und das ist jetzt kein klassisches Thema einer Wirtschaftsbehörde oder eines Wirtschaftsministeriums. Das könnte man auch sagen, das ist eher Wissenschaftsministerium. Aber wir haben gesagt, okay, jetzt muss einer zu Beginn in Driver Seat, muss gucken, ist denn der Wille überhaupt da etwas zu organisieren, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen, der am Ende auch Bundesfördergelder verspricht, wenn man private Fördergelder beibringt. Und das haben wir seinerzeit aus der Wirtschaftsbehörde heraus getan. Wie gesagt, 2 Jahre her haben die ganze Wissenschafts- und Forschungslandschaft zusammengerufen. Wir haben auch die Startups zusammengerufen. Wir haben auch mit potenziellen Kapitalgebern gesprochen und haben am Ende ein Team kuratiert, aus dem heraus sich im Sommer 2023 eine sehr starke Arbeitsgruppe entwickelt hat. Wir haben Geldgeber gefunden, die Michael-Otto-Stiftung und die Herz-Stiftung, die mittlerweile auch sehr, sehr, sehr starken Push in das Thema geben. Und wir haben es auch geschafft, dass sich die großen, aber auch die mittleren und kleinen Hochschulforschungseinrichtungen in Hamburg und über die Metropolregion, also von Wedel bis nach Lüneburg, committen und Teil dieser Startup Factory werden wollen. Genau. So. Und es war aber immer klar, dass wir weder als Wirtschaftsbehörde noch als Stadt Hamburg diesen Antrag stellen. Sollte eine neue Entität muss gegründet werden und die soll privat geführt sein mit privatem Geld. Die soll den Antrag stellen. Aber es musste irgendeiner am Anfang die Ressourcen ehrlicherweise aufbringen, um das alles anzuschieben und alle zusammenzubringen und daraus eben dieses Team sich entwickeln zu lassen, dass das Projekt anerkennt und ins Ziel führt.
Ja, aber wieder ein wunderschönes Beispiel für dieses Interdisziplinäre. Ne? Meinen Sie Wissenschaft, ne? Sie haben die Innovation dabei, Sie haben natürlich die Politik dabei, die dann sowas auch möchte oder anschieben muss, ne? Und dann daraus auch dafür zu sorgen, dass eben diese Entität, wie Sie es genannt haben, also die Startup Factory konkret hinten dran auch quasi entstanden ist, die das dann entsprechend auch jetzt umsetzt, ne?
Genau. So, und wir hatten seinerzeit, wie gesagt, das Team geformt. Wir hatten die Geldgeber, die Hochschulforschungseinrichtungen waren committed, ist eine irre Energie entstanden. Wir haben das dann, also wir begleiten es immer noch, dieses Projekt. Wir haben auch nochmal, um diese Arbeitsgruppe zu stärken, insgesamt 2 Personen, also eine Stelle finanziert und eine Kollegin hier aus dem Projektteam der Stadt Hamburg mit hineingegeben, um es zu unterstützen. Wir sind begleitend dabei in einem Beirat und wir haben im letzten Jahr im Frühsommer diese erste Hürde genommen, sind jetzt in der eigentlichen Konzeptphase und müssen jetzt bis Ende April den Vollantrag abgeben. Es waren, ich glaube, um die 25 bis 30 Regionen, Städte haben sich auf die Konzeptphase beworben. 15 sind in die Konzeptphase gekommen und davon werden 8 bis 10 Regionen oder Städte ausgewählt, die dann eben in der Zelle unterstützt werden, um eine solche Startup Factory zu bauen. Und da wollen wir dabei sein. Das ist das große Ziel. Es ist echt Power drin. Und wie gesagt, wir begleiten es und zum Ende April wird dann der Vollantrag auch abgegeben werden.
Ja, richtig cool. Gibt es denn da schon konkret irgendwelche auch nochmal Startups-Beispiele, die sich da irgendwie gezeigt haben, über die Sie sprechen können, oder ist das noch nicht so weit?
Ja, wir haben, oder das, die, wenn ich wir sage, meine ich natürlich in erster Linie die Arbeitsgruppe, da ist ein Team auch entstanden, auch mit der Unterstützung durch die beiden Stiftungen und auch der Hochschule, der Technischen Universität und DESI, dem Forschungszentrum hier in Hamburg, wo wir auch jetzt schon in Pilot-Acceleratoren und Programmen das alles einmal durchlaufen lassen und testen, was sind die Needs, was braucht es, aber auch wie muss sich Lehre und Forschung ändern und anpassen, dass man eben auch das Thema Entrepreneurship mehr in die Lehre und in die Forschung hineinbekommt. Und diese Programme laufen, die sind sehr erfolgreich. Es gibt am Ende natürlich muss man gucken, was sind die Stärken des eigenen Standorts, was ist der USP, was sind die Themen, die man dort eben auch setzen möchte. Weil im Endeffekt können auch keine 8 bis 10 Startup Factories in Deutschland aufbauen, die sich alle um das gleiche Thema ranken. Also es muss schon auch eine Diversifizierung sein, es muss halt auch authentisch sein, muss zur Stadt, zum Standort passen. Und das ist auch kein Geheimnis, wir werden auf das Thema Green Tech gehen und damit auch auf New Materials, also gerade neue Materialien im Kontext DESI, aber auch künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt. Wir brauchen diesen Fokus zu Beginn und der ist jetzt auch festgelegt. Und genau, wie gesagt, die Programme werden jetzt schon pilothaft einmal durchlaufen und so, dass wir dann auch Erkenntnisse sammeln können, um den Antrag am Ende auch gut zu machen.
Ja, auch so konkret wie möglich auszugestalten. Ich denke, das ist mit ein wichtiger Erfolgsfaktor, um da auch den Zuschlag zu erhalten.
Definitiv.
Ja, finde ich super. Jetzt bei diesen sehr unterschiedlichen Arten von Projekten, sehr unterschiedliche Größen, die Sie da auch im Zugriff haben. Was sind denn da aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre die größten Herausforderungen bei der Steuerung der Projekte? Sind es eher methodische Themen? Sind es die Kommunikations- und Stakeholder-Themen, die wir hatten? Sind es die Ressourcen? Wo liegen da aus Ihrer Sicht die vielleicht 2, 3 größten Herausforderungen?
Ja, ich glaube, methodisch sind wir sehr gut aufgestellt. Also von dem kleinen oder Kleinstprojekt bis hin zu einem zertifizierten Großprojekt, da hat man auch die Unterstützung. Das kann man sehr gut lösen. Wenn ich das richtige Projekt habe mit der richtigen Beschreibung, ist meine Erfahrung, bekomme ich auch die Ressourcen. Wichtig ist, dass man zu Beginn eine klare Stakeholder-Analyse macht. Die Zeit, die ich zu Beginn vor Start des Projektes investiere, hole ich mehrfach wieder raus im Laufe des Projektes. Also ich muss einmal klar sagen, was will ich, was ist Inhalt? Wie gesagt, ganz wichtig, was ist nicht Inhalt? Weil da verliert man sich dann im Zweifel auch. Es müssen klare Regeln geben.
Sonst wünscht ihr was, ne? Da kommt alles Mögliche dann rein. Ne?
Und gerade im politischen Kontext. Wenn alle nochmal sagen, und das wäre noch gut, und das wäre noch gut, und das wäre noch gut.
Klar.
Und dann guckt man unter den Strich und alle sind überrascht, was Zeit und Geld angeht. Also da muss es klare Regeln geben. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich jetzt auch zumindest in dem Kontext, in dem ich aktuell unterwegs bin, mitgeben kann. Also da muss man sehr, sehr klar sein. Und das muss man am Ende auch austragen. Also wenn da irgendein rosa Elefant im Raum stehen bleibt, das trägt man durch das ganze Projekt mit.
Der wird immer größer, ne? Der kommt zurück irgendwann. Und ich meine, Sie haben jetzt die Stakeholder-Analyse angesprochen. Die kennt, glaube ich, auch jeder mit einer Stakeholder-Matrix und so weiter und so fort. Wer sind die Befürworter? Wer sind vielleicht die Gegner? Und was muss ich auch tun, und das stelle ich mir bei Ihnen nochmal etwas anspruchsvoller vor, welche Kompromisse gehe ich vielleicht auch ein, ne, um mein Ziel zu erreichen?
Genau, die kommen von ganz von alleine dann am Ende auch. Am Beginn muss ich wirklich klar sein, das ist Aufwand, das nervt dann auch sicherlich mal, hat auch viel mit Kommunikation zu tun, aber es hilft unwahrscheinlich im Projekt.
Ja, definitiv. Ne? Das ist aus meiner Erfahrung der wichtigste Erfolgsfaktor überhaupt. Ja.
Und dazu die richtigen Leute im Team zu haben. Also tatsächlich gucken, was sind die Needs, was muss ich abbilden und da die richtigen Kollegen mit dazu holen, entweder intern oder temporär intern oder eben extern.
Ja, Herr Birger, super, super spannend. Ja. Also ich könnte hier, glaube ich, stundenlang noch weitersprechen mit Ihnen, aber ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon etwas mehr als eine halbe Stunde darüber gesprochen. Wir haben über die Behörde für Wirtschaft und Innovation gesprochen. Wir haben über Projektarten bei Ihnen gesprochen, über die eigenen Projekte, über die fremden Projekte, nennen wir es mal. Ne? Wir haben die Startup Factory uns mal angeguckt, fand ich super interessant und super spannend. Weiß nicht, ob es da vielleicht noch irgendwie, gibt es da einen Link, kann man da irgendwo mal was nachlesen oder ist das noch nicht veröffentlicht?
Für die Startup Factory keinen Link, kann man sicher über LinkedIn, kann man, wenn man die Startup Factory Hamburg oder auch über Cheftreff, kann man da einige Informationen bekommen. Was die regionale Innovationsstrategie angeht oder die Social Entrepreneurship Strategie in Hamburg, dazu gibt es Links. Dahinter stehen dann die PDFs der jeweiligen Strategien. Also da kann man, wenn man Interesse hat, auch nochmal reinlesen. Ansonsten kann man mich auch gerne über LinkedIn anpingen und dann kann man sich auch nochmal austauschen.
Genau. Also ich würde vorschlagen, wir packen die Infos, die wir dazu haben, weil ich denke, das interessiert viele Leute, wie sowas funktioniert, einfach mal mit in die Shownotes rein und da kann man sich da mal entsprechend weiter informieren.
Gerne. Ja, was ich auch festgestellt habe oder was meine Erfahrung ist, es gibt auch Projekte, da weiß ich, da kann ich das Ziel grob umschreiben, aber ich kann es noch nicht zu 100% definieren. Also und trotzdem muss ich mit dem Projekt beginnen, starten. Also da hat man auch, das würde ich jetzt nicht bei einer Köpernbrücke machen, ehrlicherweise, aber in anderen Projekten ist es schon auch, muss man auch teilweise auch ein Stück mutig sein, nach vorne gehen und auf dem Weg des Projektes das Zielbild verfeinern und klarer beschreiben, so dass es am Ende auch erreicht werden kann. Also das hat man auch häufig, gerade bei so strategischen Entwicklungen, dass man da auch mal ein Stück weit ins Ungewisse gehen muss, um am Ende dann auch ein gutes Ergebnis zu bekommen. Aber da muss man vorher sehr genau wissen, wo kann ich so mutig sein. Wie gesagt, bei einem Infrastrukturprojekt wäre es jetzt nicht, aber es gibt andere.
Definitiv guter Gedanke, ja. Und ich meine, Was dabei hilft, ist wiederum der Prozess dahin. Ne? Ich brauche quasi einen Prozess, der mich dabei unterstützt, wo ich auch vielleicht hier und da mal so ein paar Sollbruchstellen einbauen kann, ne? Wo ich sage, okay, jawohl, war doch keine gute Idee, ich höre jetzt mal auf oder ich gehe da mal zwei Schritte zurück. Von daher schönes Schlussgedanke für unsere Episode heute. Herr Birke, vielen Dank für die tollen Insights heute.
Sehr gerne, Herr Dirk. Wie immer ist es mir eine Ehre, wenn wir drüber sprechen.
Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass unseren Hörerinnen und Hörern auch gefallen hat. Ein paar Insights dabei waren, mal auch jenseits der normalen Themen, die wir besprechen. Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast, wenn es heißt Corribus, wir drehen Projekte.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.